European Data News Hub Podcast.
Ich bin Marc Burgemeister, hallo. Im September 2022 begann im Iran eine Protestwelle, die es so schon lange nicht mehr gegeben hat. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini, die von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die islamische Kleiderordnung festgenommen worden war, danach ins Koma fiel und starb. Kritiker werfen der islamischen Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Die Polizei selbst bestreitet das. Seitdem gehen nun viele Menschen regelmäßig auf die Straßen, setzen sich ein für Feminismus, für die Gleichberechtigung von Frauen und ein Ende des iranischen Regimes, das immer wieder gegen Menschenrechte verstößt und auch die Protestbewegungen gewaltsam versucht zu unterbinden. Mit der Folge, dass bis heute Dutzende Menschen schon infolge der Proteste gestorben sind. Die EU reagiert mit Sanktionen bislang darauf, doch reicht das wirklich aus? Was wurde da genau auf den Weg gebracht und erfüllen diese Instrumente wirklich den Zweck, dass sie dem Regime schaden? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Cornelius Adebar von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er ist selbst Politikberater und Analyst. Der Iran und transatlantische Beziehungen zählen zu seinen Fachgebieten mit. Er selbst hat auch mehrere Jahre in Teheran gelebt, kennt sich zudem auf EU-Ebene sehr gut politisch aus, denn er ist heute Mitglied des Team Europe, einem Expertennetzwerk der Europäischen Kommission. Herr Adebar, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank.
Die Proteste, die halten bis heute immer noch an. Beobachter haben Ende des letzten Jahres weniger Demonstranten auf den Straßen gesichtet, sagen aber, in der Gesellschaft gehe der Protest jetzt anders weiter. Sie berichten von Frauen, die das Kopftuch kategorisch ablehnen. Das werden immer mehr, die es nicht mehr tragen wollen. Sie berichten von Menschen, die Klerikern den Turban vom Kopf stoßen. Manch einer hat vielleicht auch Videos schon gesehen, die daraufhin gepostet wurden in sozialen Medien. Also es scheint irgendwie so ein bisschen festgefahren zu sein zwischen Demonstranten und der iranischen Regierung. Wie ist Ihr Eindruck zum Stand der Dinge aktuell?
Das spiegelt das durchaus wider, was ich auch so wahrnehme. Es ist die Zeit der großen Proteste scheint zunächst einmal vorbei zu sein. Aber was man eben sieht, ist, dass es das Gefühl, dass hier etwas begonnen wurde, dass ein Prozess in Gang gesetzt wurde, der eigentlich, der kein Zurück kennt. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Gefühl. Die Protestformen ändern sich. Es gab ja viel Repression auf der Straße. Die Menschen werden mittlerweile auch zu Todesstrafen verurteilt für die Teilnahme an Protesten. Das schreckt natürlich ab und so sind die Menschen auf der Suche nach anderen Formen. Sie haben einige davon genannt. Manche Menschen singen abends von den Apartmentfenstern, versuchen Unterstützung für die Protestierer anders darzustellen. Also da müssen wir einfach sehr genau hinschauen, was passiert. Wir können nicht davon ausgehen, nur weil es keine Bilder von Protestierenden mehr gibt, dass diese Bewegung zum Ende gekommen sei.
Sie selbst sind Politikberater, haben einige Jahre in Teheran gelebt. Sie haben Bürgerdialoge über Außenpolitik gefördert. Wie geht man denn mit einem Land um wie den Iran, das eine sogenannte Sittenpolizei hat, diese scheinbar auch verteidigt, weil man an der strengen islamischen Ordnung festhalten möchte, dagegen aber Teile in der Gesellschaft hat, die das augenscheinlich ja kategorisch ablehnen, die das nicht mehr wollen, die dagegen protestieren und als Antwort von der Regierung darauf Gewalt, mitunter auch Totschlag bekommen. Wie soll man solch einem Land als außenstehender Diplomat eigentlich begegnen?
Das ist immer ein schwieriger Balanceakt, denn das, was wir jetzt sehen, das hat sich zwar schon angedeutet, es gibt ja seit Jahren immer wieder auch Proteste, seien sie mehr von bürgerlich-freiheitlichen inspiriert, seien es mehr wirtschaftliche, soziale Proteste gegen Preiserhöhung beispielsweise, gegen Arbeitslosigkeit, gegen ausbleibende Löhne und ähnliches. Also es gibt seit längerem eine Unruhe in Iran, aber das ist für Außenstehende oder auch für ausländische Regierungen natürlich jetzt nichts, worauf man direkt Bezug nehmen kann. Ein anderer Punkt sind die schweren Menschenrechtsverletzungen, die Sie auch schon angesprochen haben. Darauf hat beispielsweise die Europäische Union, auch Deutschland, haben darauf schon reagiert und haben das auch in der Vergangenheit getan. Wobei man auch dort sich fragen muss, welche Mittel stehen einem eigentlich zur Verfügung? Also Sanktionen sind ja immer wieder ein Schlagwort. Die haben aber auch eine etwas zwielichtige Geschichte. Die treffen nämlich mitunter auch die Falschen. Wir hatten gegenüber Iran lange Wirtschaftssanktionen in Kraft. Und das hat mit auch zu dieser Misere, die wir im Moment sehen, beigetragen, dass das Land eben mehr oder weniger abgeschottet war von der internationalen Wirtschaft, von der Welt insgesamt. Und da muss man eben sehr genau hinschauen, wie man diese Instrumente einsetzen kann.
Das war auch direkt schon meine nächste Frage. Sie haben es angesprochen. Die EU-Sanktionen, das waren bislang Wirtschaftseinschränkungen. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, die hatte sich ja auch noch für Einreisebeschränkungen ausgesprochen. Wie hart trifft das die iranische Regierung? Sind diese Sanktionen eigentlich das richtige Instrument oder geht es letztlich auf Kosten der Menschen, die mutig demonstrieren?
Also das, was wir zuletzt gesehen haben, also seit September in Reaktion auf die Niederschlagung der Proteste, das sind im Wesentlichen sehr gezielte Sanktionen gegen einzelne Personen, Entscheidungsträger gewesen oder eben gegen staatliche Institutionen. Da versucht man eben schon sehr stark eben nicht in wirtschaftliche Sanktionen hineinzugehen. Das würde auch nicht viel bringen. Ich muss kurz ausholen. Also wir hatten Wirtschaftssanktionen wegen des Nuklearprogramms, auch breite wirtschaftliche Sanktionen. Einige von denen sind immer noch in Kraft, zumindest auf Seiten der Amerikaner. Und damit wirken sie auch nach Europa. Was amerikanischen Unternehmen verboten ist, können europäische Unternehmen nur schlecht machen, wenn sie irgendwie auch weiter mit den USA zusammenarbeiten wollen. Das heißt, wir haben diese wirtschaftliche Isolation besteht im Wesentlichen immer noch fort. Was die EU jetzt gemacht hat, sind Vermögenswerte einzuschränken oder einzufrieren von Menschen, die für diese Niederschlagung der Proteste verantwortlich sind oder eben diese Einreiseverbote, also dass man nicht mehr ein Visum für den Schengen-Raum, für die Europäische Union bekommt. Das ist schon sehr gezielt gegen die einzelnen Personen gerichtet.
Nutzt denn die EU eigentlich alle Instrumente in Sachen Sanktionen, die sie da hat, oder ist da noch Luft nach oben?
Ich glaube, es gibt allein deshalb Luft nach oben, weil der Machtapparat, der Sicherheitsapparat in Iran größer ist als die Dutzenden Personen, die bis jetzt von der EU sanktioniert sind. Das Vorgehen ist dort, glaube ich, es könnte immer schneller sein und man würde sich immer mehr wünschen, keine Frage. Aber das Vorgehen ist davon geprägt, dass man auch tatsächlich Beweise sammeln muss. Die EU als Ganzes ist natürlich auch ein Rechtsstaat. Sanktionen können vor Gericht beklagt werden. Also die Betroffenen können hierzulande in Europa gegen Sanktionen klagen. Das heißt, es wird gerichtlich überprüft werden, ob diese Sanktionen rechtens sind. Das heißt, man kann nicht einfach nur, sage ich mal, aufgrund eines Zeitungsartikels, weil man gelesen hat oder eines Botschaftsberichts, weil man gehört hat, wer für eine Entscheidung verantwortlich ist, im nächsten Tag diese Person mit Sanktionen belegen, sondern man muss das Ganze gerichtsfest machen und das dauert. Und deshalb gibt es aber auch noch Luft nach oben, weil wir da noch lange nicht alle diejenigen erreicht haben mit diesen Maßnahmen, die für die Gewalt in dem Lande verantwortlich sind.
Ah, okay. Also es sind eher dann juristische Hürden als eine Strategie der Diplomatie, dass man sich da noch eine Hintertür offen hält.
Also als eine Hintertür-Strategie würde ich das sicher nicht bezeichnen. Ich glaube, es ist auch eine Strategie, dass man langfristig weiter reagieren kann. Also die EU möchte sicher auch nicht gleich zu Beginn alles sanktionieren, was ginge. Und danach, wenn diese Niederschlagung weiter anhält, was wir ja gesehen haben, das geht ja schon mehrere Monate, 4 Monate fast, dann plötzlich fehlen die Instrumente. Also ich sehe da nicht so sehr ein Taktieren, ich sehe, wie Sie es gesagt haben, juristische Hürden, aber auch sozusagen der lange Atem, dass man von Anfang an wusste oder ahnte, das ist nicht in ein paar Wochen womöglich vorbei, gerade wenn wir darüber nachdenken, dass wir eine revolutionäre Phase begonnen hat, die vielleicht eben länger dauert, dann muss die EU auch zukünftig reagieren können. Aber nochmal, es gibt genügend Verantwortliche in Iran, die man treffen kann, da ist so schnell die Liste nicht beendet.
Nun liest man als Reaktion auf diese sehr schweren Verstöße des iranischen Regimes gegen Menschenrechte mitunter dann auch solche Meldungen wie die vom EU-Chefdiplomaten Borrell, der sich dann mal auf Twitter äußert, das Ganze verurteilt und zu einem Ende der Gewalt aufruft. Mal ganz ehrlich, bringen solche Twitter-Posts überhaupt was, wenn es hier um Menschenleben, um Menschenrechte geht? Oder ist sowas nicht eher ein symbolischer Tropfen auf dem heißen Stein?
Es sind ja verschiedene Kommunikationsformen. Also Twitter wird sehr stark frequentiert, auch von anderen Menschen, die den Konflikt oder die Revolte in Iran kommentieren. Das heißt, da will dann wahrscheinlich auch der EU-Außenbeauftragte präsent sein und gelesen und geretweetet werden. Ich denke, das ist ein Teil der Debatte, aber es sollte natürlich nicht der wesentliche Teil sein. Dass man aber eben über Twitter sehr viel Beispiel auch erfährt, dass die Iranerinnen und Iraner, die eben noch Informationen nach außen geben können, das teilweise auch über Twitter machen, dass es Menschen in der Diaspora weiterleiten, was sie über andere Quellen bekommen. Ich glaube, da kann man nicht wegsehen und muss eben auch diesen Kanal sehen und vielleicht eben als Politiker auch bedienen. Aber dass Twitter dann wiederum zu verkürzter Kommunikation einlädt, die dann manchmal etwas holprig, unbeholfen oder eben auch fehlgeleitet wirkt, das betrifft alle die da auf diesem Medium unterwegs sind.
Nun wird ja auch im Deutschen Bundestag darüber debattiert. Die Unionsfraktion hatte Mitte Dezember eine entschlossene Unterstützung der iranischen Protestbewegung gefordert. Das wurde abgelehnt. Wie wichtig ist denn ein politisches Zeichen aus Deutschland? Und was sollte Ihrer Meinung nach die Bundesregierung tun?
Ich glaube, das wird sehr stark schon gesehen, was aus Deutschland kommt. Auch die Debatte im Bundestag war ja nicht die erste. Es, glaube ich, Ende September, Anfang Oktober hat der Bundestag zum ersten Mal debattiert. Seitdem, also ich würde sagen, mindestens dreimal im Plenum über diese Frage, wie am besten unterstützt werden kann. Da gibt es auch relativ viel Einigkeit zwischen den Parteien. Es gibt ein gängiges Muster, dass eine Oppositionspartei immer mehr fordern kann als eine Regierung. Regierungspartei bereit ist zu tun. Da haben sich jetzt die Seiten gedreht. Noch vor anderthalb Jahren saß die CDU mit in der Regierung und hätte wahrscheinlich auch anders argumentiert. Aber das mal unbenommen. Ich glaube, es gibt eine große Aufmerksamkeit. Es gibt viele Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete, die beispielsweise Patenschaften übernommen haben für Iranerinnen oder Iraner, die jetzt mit einem Todesurteil belegt sind. Das fördert auch noch mal Aufmerksamkeit. Die Außenministerin selber, die ja im Kreise der EU-Kollegen sehr stark auch für schärfere Maßnahmen der EU geworben hat, die stand Rede und Antwort im Bundestag, hat dort ihre Position erklärt. Und allein wenn man sich anschaut, wie beispielsweise Reaktionen der iranischen Regierungsseite ausfallen, dann kann man schon sagen, dass es eine Wirkung gibt. Denn gerade also Deutschland, die Bundesregierung, wird als Treiber hinter diesen Protesten verdächtigt. Es wird also sehr stark wahrgenommen, was Regierungsmitglieder in Deutschland sagen, wie sie sich äußern. Und auch diese Bundestagsdebatten werden in Iran von der Regierung und natürlich dann auch von den Menschen wahrgenommen. Also ich glaube, da gibt es eine große Aufmerksamkeit und auch eine wichtige Rolle, die Deutschland spielen kann.
Es klingt aber auch so ein bisschen nach einer ziemlichen Zwickmühle, muss ich sagen, für die deutsche Politik. Wenn man sich da diplomatisch auf ganz dünnem Eis bewegt, eigentlich möchte, dass das Regime Menschenrechte achtet, aber andererseits verdächtigt wird, neben den USA einer der Haupttreiber der Protestbewegung zu sein. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, diese Rolle auf internationaler Bühne.
Also Zwickmühle beschreibt das ganz gut, denn es ist tatsächlich ja so, und das ist nicht der erste Fall in Beziehung mit Iran, wo es Konflikte, also konfligierende Interessen gibt, sich widersprechende Interessen. Auf der einen Seite, oder man kann das vielleicht ganz gut festmachen an einer Forderung, dass beispielsweise Deutschland die diplomatischen Beziehungen mit Iran abbrechen solle. Diese Forderung taucht immer wieder auf, dass man mit so einem Regime nicht zusammenarbeiten könne oder solle oder dürfe, das eben die Menschen auf diese Weise verfolgt. Und das ist deshalb schwierig, weil es eben mehr an Beziehungen auch mit Iran gibt, als nur jetzt die Reaktion auf die Revolte. Beispielsweise helfen Botschaften vor Ort auch bei der Beobachtung dessen, was im Land passiert. Also politische Berichterstattung findet über die Botschaften statt. Der Dialog mit der Regierung, dass man eben die Forderungen nach menschenrechtlicher Behandlung von Protestierern, dass man das der Regierung direkt vortragen kann, dass man im Kreise mit anderen EU-Staaten vor Ort aktiv werden kann und natürlich auch nicht zu vergessen die Erteilung von Visa, die humanitäre Hilfe. Alles das kann auch nur über Botschaften vor Ort erfolgen. Das heißt, ein Abbrechen der Kontakte, ein Schließen der Botschaften hätte eben auch direkte Auswirkungen auf das, was Deutschland in dem Land überhaupt noch erreichen kann. Man kann eben dann sagen, damit wäre vielleicht symbolisch etwas gewonnen. Deutschland hätte nochmal demonstriert, auf wessen Seite es steht. Aber in der Sache und auf mittlere Sicht begibt es sich eben eine Handlungsmöglichkeit. Das sind so diese Entscheidungen und die Bundesregierung hat bisher eben daran festgehalten, auch an der diplomatischen Präsenz. Die anderen EU-Staaten machen das ähnlich. Das heißt, man versucht auch symbolisch anders tätig zu sein, beispielsweise eben eine Bundestagsdebatte hat einen hohen Symbolwert ebenso, und gleichzeitig versucht man eben auch vor Ort noch aktiv zu sein. Das sind schwierige Entscheidungen und die auch, sage ich mal, in 3 Monaten nochmal anders ausfallen können, je nachdem, was bis dahin passiert. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt.
Ich will ganz gerne mal auf die Gegenseite mit Ihnen schauen, Herr Adebar. Der Iran warnt ja öffentlich regelmäßig die EU vor sogenannten voreiligen Schlüssen und betonte auch im Oktober mit einer Pressemitteilung, dass man den Fall der getöteten 22-jährigen Demonstranten untersuchen werde. Wie glaubhaft sind denn solche Äußerungen einzuschätzen? Ist das Regime tatsächlich daran interessiert, diesen Fall aufzuklären?
Das kann ich nicht erkennen. Nein, und da muss man, glaube ich, einfach sehen, wie sehr dieses Regime jetzt auch, weil es in die Ecke gedrängt ist, weil es mit dem Rücken an der Wand steht, wie sehr es versucht, durch Erklärungen, das Ankündigen von Maßnahmen und Ähnlichem, da ein bisschen, also die Stimmung zu wenden oder irgendwie besser dazustehen. Ist eine ähnliche Kategorie fiel die Meldung, die ja nun wirklich auch so ein bisschen, die war gar nicht offiziell, da ging es um eine Aussage eines Justizmitarbeiters, dass die sogenannte Sittenpolizei aufgelöst sei. Das machte dann so ein bisschen Furore auch in den westlichen Medien, als sei das jetzt ein großes Zugeständnis. Am Ende ist diese Frage der Verschleierung der Frau, Pars pro Toto, also Teil dafür, wie dieses Regime Frauen insgesamt unterdrückt. Das ist eine zentrale Frage für das Regime. Darauf baut die Legitimität der Islamischen Republik auf. Da kann das Regime nicht so schnell Zugeständnisse machen und wird es nicht tun. Und das sehen wir ja seit Monaten, dass es einfach mit Bekundungen dabei bleibt und dass es nicht wirklich substanzielle Zugeständnisse gibt. Und auch die ausgesprochenen Todesurteile gegen Protestierer deuten eigentlich eher auf eine Verhärtung der Fronten hin. Also ich erwarte von diesem Regime nicht, dass es irgendwie substanzielle Zugeständnisse macht, dass es versucht, aus sich heraus, sagen wir mal, aus einer Erkenntnis heraus, dass vergangenes Handeln falsch war, dass es jetzt anders handeln würde. Damit muss leider nicht zu rechnen.
Nun setzen sich die Demonstranten im Iran für Feminismus ein und das sind wohlbemerkt nicht nur Frauen, die da demonstrieren, sondern es sind auch zahlreiche Männer, die fordern Gleichberechtigung von Frauen. Gleichzeitig ist es auch ein offener Protest gegen das iranische Regime der Mullahs. Wenn wir jetzt auf das neue Jahr blicken, das jüngst gestartet ist, kann solch ein Protest dieser Art überhaupt was bewegen im Iran?
Also natürlich kann so ein Protest was bewegen und das ist das, was die Menschen antreibt. Also die Menschen, die Frauen, die Männer in Iran, die auf die Straße gehen oder anderweitig protestieren, die sind davon getrieben, von dem Glauben, dass sie jetzt etwas bewegen können. Und das können wir als Außenstehende, dürfen wir ihnen auch gar nicht nehmen, sage ich mal. Bei aller sozusagen nüchternen Analyse sind es Menschen, die hier sehr viel riskieren und die für sich gesagt haben, es reicht. Also 42, 43 Jahre Islamische Republik, das reicht und wir wollen jetzt Veränderungen. Und sie wissen und ahnen auch, dass es lange dauern wird, dass es keine schnellen Erfolge gibt, aber dass sie eben, sie wollen nicht wieder zurück zu dem, was sie kannten. Sie warten und also hoffen und arbeiten jetzt an dieser Veränderung. Wie lange das dauert, das ist schwer zu sagen und was danach kommt, eben genauso. Die Islamische Revolution, die wir immer auf 79 festlegen, das Jahr 1979, die hat ja auch früher begonnen mit Protesten. Das ist immer so ein Referenzpunkt, das hat sich dort auch über Monate erst aufgebaut. Da enden dann die Vergleiche auch schon, denke ich mal, aber man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass das hier mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Weil Sie die feministische Natur angesprochen haben, ich denke, das ist eben wichtig, dass man wirklich auch, was Iran betrifft, neben der Situation der Frauen auch die Situation der Minderheiten in den Blick nimmt. Masajina Amini war eben Kurdin und deshalb geht es auch sehr stark um das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit, von persischstämmigen Iranern und beispielsweise kurdischstämmigen Iranern. Und da sieht man eben sehr viel Einigkeit auch innerhalb der Bevölkerung, dass das jetzt ein Punkt ist, wo man sich eben nicht auseinander dividieren lassen will, wo es Solidarität über diese Bevölkerungsgruppen hinweg gibt. Gerade weil die Mehrzahl der Todesopfer beispielsweise auch in diesen Minderheitengruppen ist, also Kurden, aber auch Balutschen, die sitzen im Osten des Landes an der Grenze zu Afghanistan. Da gibt es sehr viel, wie gesagt, Solidarität, und das ist das, was diese Bewegung auch so stark macht, dass man eben sich nicht auf ein Thema, also Kopftuch oder Frauen, reduzieren lässt, sondern dass man ein anderes gesellschaftliches Miteinander wirklich erstrebt.
Dann schauen wir doch noch mal kurz auf die EU-Ebene und in die Welt. Es ist ja nun nicht so, dass der Iran alleine dasteht, sondern das Land hat Verbündete, wie zum Beispiel Russland. Und das ist noch mit einem anderen Problem verknüpft, nämlich mit dem Krieg in der Ukraine. Russland hat ja zahlreiche Drohnen und Raketentechniken aus Teheran erhalten im letzten Jahr. Wie gefährlich ist solch eine Partnerschaft für die EU?
Also die Zusammenarbeit Irans mit Russland, die wir jetzt gerade im letzten Jahr gesehen haben, die verschärft die Lage schon merklich. Das ist nicht ganz neu. Iran hat sich insgesamt, sage ich mal so, seit 10, 15 Jahren, damals unter Präsident Ahmadinejad, mehr hin nach Osten orientiert. Das hatte sehr viel mit der Weltlage zu tun. Der Westen hatte Sanktionen erlassen. Die Debatte um das Nuklearprogramm war dabei eben wirklich virulent zu werden. Und dann hat Iran gesagt, na gut, wir können auch mit Russland und auch mit China zusammenarbeiten. Diese Umorientierung ist weiterhin im Gange und wird jetzt eben verstärkt durch den Konflikt in der Ukraine, durch den Krieg in der Ukraine. Und das ist tatsächlich etwas, wo auch viele Menschen, viele handelnde Politikerinnen und Politiker in Europa sehr sorgenvoll hinblicken. Es ist ja immer von den Drohnen, den Kamikaze-Drohnen die Rede, die auch wirklich das Kriegsgeschehen in der Ukraine zugunsten Russlands zumindest teilweise verbessert oder verändert haben. Das heißt, das ist ein direkter Eingriff in diesen Konflikt, der beispielsweise auch von der EU mit Sanktionen beantwortet wurde. Also neben den Sanktionen gegen Sicherheitsapparat wegen Unterdrückung im Lande hat die Europäische Union auch Sanktionen gegen die Firmen und Institutionen erlassen, die in diesen Drohnenexport involviert sind. Da sehen wir eine gewisse Frontstellung. Nicht nur Iran ist nicht komplett isoliert, sondern auch Russland wird dadurch eben international nochmal hofiert. Das ist eigentlich eine Frontstellung, die an der Europa kein Interesse hat. Also es geht ja darum, nicht irgendwie hier jetzt den Westen gegen den Rest der Welt in Position zu bringen. Aber auch da nochmal, man muss versuchen als Europa das eine, nämlich die Drohnenlieferungen beispielsweise mit Sanktionen zu beantworten und gleichzeitig auch in der Welt für Unterstützung zu suchen, was diesen Ukraine-Krieg insgesamt betrifft. Also dass man auch aus den Ländern des globalen Südens Stimmen hört, die diese Völkerrechtsverletzung durch Russland kritisieren. Da darf die EU nicht nachlassen und darf sich dann nicht zurückziehen und sagen, na gut, Hauptsache wir und die Amerikaner stehen beisammen, sondern muss eben mit den anderen Ländern der Welt auch daran arbeiten, dass es hier diese Frontstellung nicht gibt.
Tja, nun ist das neue Jahr angelaufen. Herr Adebar, was bringen die kommenden Monate Ihrer Meinung nach?
Also wenn wir in das Jahr 2023 schauen, dann wird neben dem Krieg in der Ukraine die Auseinandersetzung mit Iran für die Europäische Union bestimmend sein. Es wird ein Jahr sein, was weitere Herausforderungen mit sich bringt, wo es die Zwickmühlen, die Dilemmata nicht weniger werden, gerade in Fragen von regionaler Sicherheit, Menschenrechte, Freiheiten in einem Land, wie man die unterstützen kann. Und das heißt eben, die EU muss weiter auch den Blick nach außen wenden. Bei allen Problemen im Inneren, Inflation, Energiekrise oder Ähnliches, sind es auch weiter die Probleme außerhalb der Europäischen Union, außerhalb Europas, die bestimmend sind und auf die Europäische Union Antworten finden muss.
Einschätzungen von Cornelius Adebar waren das, von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Adebar, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Dankeschön für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news